Deutschlandfunk Interview.
Einige der gerade angesprochenen Aspekte können wir jetzt vertiefen mit Georg Zachmann, Energieexperte bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Klein.
Jetzt sag mal, beginnen wir vielleicht mit dem gerade angesprochenen Projekt MidCat, dieser Verbindung zwischen Spanien und Deutschland. Beide Länder wollen es gerne. Vielleicht zunächst mal dazu, welche Bedeutung hätte diese Energieversorgung, wenn dieses Projekt zustande kommt?
Also es ist aktuell noch so, dass die Gaspreise in Spanien tatsächlich deutlich niedriger sind als im Rest Europas. Spanien quasi auf einer Gasblase sitzt und deswegen jetzt auch eher Strom exportiert, weil nicht mehr Gas aus Spanien über die sehr kleinen Pipelines nach Frankreich und dann weiter nach Deutschland geleitet werden kann. Also hier könnte es für den Rest Europas eine gewisse Entspannung geben. Allerdings ist die Größe der Pipeline, die da diskutiert wird, mit 7 Milliarden Kubikmeter pro Jahr jetzt etwa ein Achtel dessen, was Nord Stream 1 als Pipeline-Kapazität hat. Also es ist jetzt kein Gamechanger.
Mhm. Wir wissen auch um den Widerstand Frankreichs. Was ist dazu zu sagen? Ist das nachvollziehbar aus Sicht der französischen Regierung?
Ja, also Frankreich hat sich ja in den letzten Jahrzehnten eigentlich gewehrt gegen sowohl eine stärkere Einbindung Spaniens in den Gasmarkt als auch in den Strommarkt. Frankreich versucht, relativ starke Kontrolle über den eigenen Energiesektor zu erhalten und seine eigenen Energieunternehmen eben dabei zu unterstützen, völlig autark auch funktionieren zu können vom europäischen Energiemarkt, um entsprechend auch die Preise für französische Energie, für französische Industrieunternehmen steuern zu können. Und dem widerspricht eben dann eine starke Einbindung Frankreichs in den europäischen Energiemarkt. Und das ist natürlich sehr schade. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wirklich auf Ebene der Staats- und Regierungschefs geklärt werden muss, wie es dann mit der französischen Energiepolitik weitergeht. Mein persönlicher Punkt wäre eigentlich zu sagen, dass die MidCat-Pipeline eher das geringere Problem ist, zumindest mittel- und langfristig. Mittel- und langfristig wäre das größere Problem die Stromeinbindung Spaniens, weil in Spanien bekanntermaßen die Sonne viel scheint und relativ viel freie Fläche vorhanden ist und man doch relativ viel Sonnenstrom aus Spanien eben auch nach Zentraleuropa bringen könnte.
Was steht dem entgegen im Augenblick noch?
Das ist ähnlich wie bei der MidCat-Pipeline. Also es gibt die Projektierung für Stromleitungen und den Ausbau von Stromleitungen von Spanien über Frankreich nach Zentraleuropa. Und auch da wird eben argumentiert, dass die französischen Konsumenten, die teilweise auch bezahlen müssten für die entsprechenden Leitungsbauten, dass die davon gar nicht unbedingt profitieren würden. Und es steht eben auch im Raum, dass das politisch nicht unbedingt gewollt ist.
Aber wird sich das halten lassen, sozusagen auch die nationalen Alleingänge in den Bereichen, wo es eben noch nicht EU-weit geregelt ist und wo solche Regelungen erst kommen sollen angesichts der Krise, in der sich ja alle Staaten befinden?
Ja, ich glaube, da müssen wir drüber nachdenken, dass wir ähnliche Probleme auch zu Hause haben. Also jedes Land versucht, die Dinge zurückzuhalten, die politisch für es schwierig sind. Also Deutschland hat sich sehr lange nicht bewegt, was die Frage der Atomkraftwerke anging. Es hat sich auch sehr zurückgehalten, was das Reinbringen von Braunkohle- und Steinkohlekraftwerken anging, auch Umstellung von Gas auf Öl in Industrie, aber auch im Strombereich wurde eher behindert. Und das wären ja Dinge gewesen, die hätten auch den europäischen Energiemarkt schon früher deutlich entlasten können. Die Niederländer produzieren das mehr Gas, obwohl das technisch möglich ist. Also alle Länder haben noch Dinge, die sie theoretisch tun können, aber jeder hofft, dass die anderen das tun, damit die Preise sinken für die eigene Bevölkerung. Das Problem ist eben, wir haben einen gemeinsamen Markt, oder das ist eigentlich kein Problem, sondern die Lösung aller Probleme hier. Aber in einem gemeinsamen Markt tun der Nutzen einer nationalen Intervention kommt allen zugute und dem eigenen Volk vielleicht weniger stark, als man das wünschen würde. Und die Kosten fallen aber nur zu Hause an. Und deswegen braucht es da eine europäische Einigung, wo man sich eben auf höchster politischer Ebene in die Augen schaut und sagt, okay, wir bringen alle in den Markt, was noch geht.
Stichwort europäische Lösung. Preisdeckel für Gasimporte. Das ist etwas, was immerhin 15 der 27 EU-Staaten gefordert haben. Die EU-Kommission, das deutete sich gestern an bei der Rede von Ursula von der Leyen in Straßburg und dann auch bei dem Brief, den sie inzwischen geschrieben hat, der öffentlich geworden ist, dass die Kommission sich dahingehend jetzt auch öffnet. Ist das praktikabel, was die Kommissionspräsidentin da gestern vorgeschlagen hat?
Für einige Länder ist das sicherlich eine gute Lösung und für andere Länder, die dann diesen Brief auch nicht unterzeichnet haben, eher nicht. Also es gibt ja Länder, die quasi, ich würde das mal Erstimporteure nennen, die eben wirklich direkt große LNG-Terminals oder Pipeline-Zugang haben. Und wenn die einen bestimmten Preis ausrufen können, dann werden sie diesen sicherlich auch noch, zu dem dann auch noch Mengen bekommen. Die Frage ist dann, ob dann dieses Gas ausreicht, um es eben dann an Länder, die eben weiter hinten im europäischen System sitzen, noch kommen, wie zum Beispiel Deutschland, was ja von indirekten Importen abhängig ist.
Also ein Argument dagegen war und ist ja auch, dass die Versorgungssicherheit weiter gefährdet werden könnte mit einem solchen Gaspreisdeckel, weil Produzenten dann eben lieber an Abnehmer liefern, die mehr bezahlen. Es ist ein schmaler Grat, sagte von der Leyen auch gestern. Ist das ein schmaler Pfad, sag ich jetzt mal, der sicher beschritten werden kann?
Also ich habe da auch meine sehr, sehr großen Zweifel. Also was wir gesehen haben jetzt in diesem Jahr mit dieser massiven, dem massiven Rückhalt russischer Energie. Also wir haben jetzt ungefähr die Größenordnung dessen, was Russland in einem Jahr über die Nord Stream Pipeline maximal liefern könnte, ist jetzt bis heute schon nicht geliefert worden. Also sind etwa 60 Milliarden Kubikmeter weniger geliefert worden als im letzten Jahr. Und wir konnten das großenteils ersetzen durch Flüssiggasimporte und norwegische Importe. Also das ist beeindruckend, was hier der globale Markt hergegeben hat. Aber wir haben im Endeffekt dieses Gas anderen weggekauft und wir haben dieses Gas Ländern wie Bangladesch weggekauft, die vorgestern einen riesigen Stromausfall hatten. Wir haben das Gas aber auch Ländern wie Japan oder Südkorea weggekauft, wo die Japaner jetzt auch drüber nachdenken, ihre Kunden zu subventionieren, um eben wieder mehr von dem Gas zu bekommen. Also es findet hier ein globaler Wettbewerb um diese letzten verbliebenen LNG-Tanker statt. Und wenn Europa dann sagt, dann hissen wir die weiße Flagge und wir bezahlen nur noch diesen maximalen Preis, dann kommen die Tanker eben zu einem gewissen Grad nicht mehr zu uns. Auch beim Pipeline-Gas, wo die Anbieter natürlich etwas stärker von uns abhängig sind, weil sie es nirgends anders hin verkaufen können, besteht immer die Gefahr, dass es entweder die Entscheidung der entsprechenden Firmen beeinflusst, eben dann doch die Wartung jetzt doch noch durchzuführen, weil der Preis gar nicht mehr so attraktiv ist, wie im Fall von Norwegen oder eben im Fall von Russland, dass die Russen dann sagen, na, dann liefern wir eben gar nichts mehr. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grat und wenn wir die Volumen nicht mehr bekommen, dann ist die politische Situation in Europa relativ kritisch, weil wir dann mit noch knapperen Mengen, die wir dann zwischen den Ländern verteilen müssen, arbeiten.
Einordnungen von Georg Zachmann, Energieexperte bei der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Vielen Dank zunächst, Herr Zachmann, dafür. Und welche Art von politischen Einigungen und Vorentscheidungen getroffen werden, das werden wir vermutlich am Freitag sehen, beim informellen Gipfel dann der EU-Staaten.